Gott hat einen Plan. Das ist für uns Christen, die wir regelmäßig die Bibel lesen, nichts Neues. Wir kennen Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das ist der Plan für uns heute. Heute werden wir einen anderen Plan betrachten, einen Plan, den Gott hatte für eine ganze Nation. Es ist Jahrhunderte her, lange her. Und liebe Kinder, achtet mal auf ein Tier, was vorkommt, und zwar, das ist das Tier, der König der Lüfte. Was ist das für ein Tier, wisst ihr das? Wer ist der König der Lüfte? Hört mal genau hin. Der Text wird euch zeigen, wer es ist. 2. Mose 19, 1 bis 15, wir lesen vom Volk Israel. Das Volk Israel hatte aus einer heftigen Not zu Gott geschrien. Sie waren am Ende mit ihren Kräften. Sie waren in der Sklaverei, in der Knechtschaft. Sie mussten unglaublich viel zahlen, tun für die Ägypter. Und sie waren am Ende. Und Gott hat dieses Schreien gehört. Und Gott hilft ihnen. Er schickt 10 Plagen, die Ägypter treffen. Und das Volk Israel sieht, was Gott tut, wie mächtig Gott ist. Dann lesen wir, dass es diesen Auszug aus dieser Knechtschaft gab. Auf einer wunderbaren Weise rettet Gott dieses Volk und zieht es heraus. Kurze Zeit später sind sie in der Wüste, sie haben kein Wasser. Das Volk fängt an, unglaublich zu murren und zu motzen. Und ich glaube, hier sehen wir so eine typische Parallele auch für uns Christen. Gott hilft uns, Gott rettet uns. Es vergeht ein bisschen Zeit, Schwierigkeiten kommen und wir fangen an, sehr unglücklich zu sein. Und auf einmal ist Gott, der vorher der Held war, auf der Abschussliste und das ganze Volk ist wirklich sauer und meckert. Danach lesen wir, dass sie einen Krieg haben gegen Amalek. Und solange Mose die Hände hochhält und für das Volk betet, solange schenkt Gott Sieg. Und er braucht Unterstützung, denn die Arme werden schwer und tatsächlich Israel gewinnt. Josua ist mitten in der Schlacht. Und das ist so der Kontext. Kurze Zeit später kommt der Schwiegervater von Mose zu ihm und sagt, Mose, du musst dir Hilfe schaffen. Setze Verantwortliche fürs Volk ein und so entstehen Strukturen im Volk. Und dann sind sie in der Wüste, in Sinai angekommen. Und in dieser Wüste spricht Gott zu diesem Volk. Und das ist der Text, der Kontext für unseren Text heute. 2. Mose 19, 1 bis 15. Und liebe Kinder, seid bedacht, ein Tier wird erwähnt. Hört mal genau hin. Im 3. Monat nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten kamen sie an eben diesem Tag in die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus und sprach, so sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkünden, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügen getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meine Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte den Herrn die Antwort des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede, und auch dir für alle Zeit glauben. Und Mose verkündete dem Volk die Worte und verkündete dem Herrn. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen und sie sollen ihre Kleider waschen. und sie sollen bereit sein für den dritten Tag, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des gesamten Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai. Und ziehe dem Volk eine Grenze ringsum und sprich zu ihnen, hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren, denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Niemandes Hand soll ihn anrühren, sonst soll derjenige unbedingt gesteinigt oder erschossen werden, es sei ein Tier oder ein Mensch. Er soll nicht am Leben bleiben. Wenn aber das Horn anhaltend ertönt, dann sollen sie zum Berg kommen. Da stieg Mose zum Berg herab, zum Volk, und heiligte das Volk, und sie wuschen ihre Kleider, und er sprach zum Volk: Seid bereit für den dritten Tag, keiner nahe sich seiner Frau. Bis hierhin. Im Prinzip, für jeden, der dauernd die Bibel liest, geschieht hier gar nicht so viel. Gott spricht zu Mose und hat Worte für das Volk. Das ist der eine Part. Dann lesen wir davon, dass Gott einen Plan hat. Und in diesem Gespräch mit Mose offenbart er ihnen seinen Plan. Das Volk reagiert darauf und antwortet einfach. Und dann gibt es eine Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott. Diese drei Elemente sind gut zu finden. In Vers 4 heißt es: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügen getragen und euch zu mir gebracht habe. Und da ist der König der Lüfte, liebe Kinder. Ich habe es letztens gesehen, ein Video, eine Live-Aufnahme. Ich habe gestaunt, wenn der Adler seine Flügel ausbreitet. Er hat eine Spannweite manchmal bis 3 Meter. Es gibt gewisse Adlersorten, die sind schon ausgestorben. Und das Besondere am Adler, was ist das Besondere an einem Adler? Eva? Er kann unglaublich gut sehen und daher kommt auch der Begriff Adlerauge, richtig? Genau. Und wir haben bei der Arbeit manchmal sehr kleine Teile, wir fertigen unterschiedliche Teile und wir müssen auf Fehler achten. Das sind so feine Einsätze, die dürfen nicht brechen. Und um die zu sehen, braucht man ein Adlerauge oder ein Videomikroskop oder eine Lupe. Es gibt einige Hilfsmittel, die wir brauchen, weil wir kein Adlerauge haben. Und wir müssen ganz genau gucken, ob alles in Ordnung ist an dem Teil. Ob da nichts gebrochen ist. Und Gott sagt hier zu diesem Volk: Schaut mal, ich habe euch aus Ägypten, aus eurer Not, wo ihr zu mir gerufen und geschrien habt, und die haben wirklich geschrien zu Gott, ich habe euch auf Adlersflügel getragen. Das habe ich gemacht. Und das ist so bewegend. Das ist nicht nur der eine Fakt, dass Gott sie in der Luft, über allem hinweg, auf wunderbarer Weise getragen hat. Der zweite Aspekt: Ich habe euch zu mir gebracht. Ich habe euch nicht einfach nur befreit und gerettet, ich habe euch zu mir, in meiner Nähe gebracht. Das ist wirklich bewegend. Ich habe letztens eine Live-Aufnahme gesehen, wo ein Adler ein Baby geschnappt hat. Eine Frau war, ich weiß nicht, es war ein Park oder so, war irgendwas am Machen an ihrer Tasche und es war wirklich eine Live-Aufnahme und jetzt kommt so ein Adler und schnappt sich dieses Kind, hebt es hoch ein paar Meter weiter und lässt los, Gott sei Dank. Die Frau war unglaublich erschrocken. Dann habe ich gesehen, auch Live-Aufnahmen, und das ist erschreckend, wie viel Kraft diese Viecher, würde ich schon fast sagen, diese Vögel haben. Die packen sogar Bergziegen, die wirklich schwer sind, und versuchen, die anzuheben oder auch einfach die Kluft runterzuschmeißen. Also es sind wirklich die Könige der Lüfte. Das sind Adler. Es sind wirkliche Raubvögel, die unglaubliche Kräfte haben. Gott macht dem Volk hier deutlich und sagt: Ich habe euch wunderbar, mit Kraft, in der Höhe, über allen stehend, habe ich euch herausgeführt. Und nicht nur das hat er gemacht. Und hier fängt er an, mit Mose zu reden und sagt: Ich habe was mit euch vor. Ich habe einen Plan für euch. Ich habe einen Plan. Interessanterweise, ich glaube, jeder war dankbar, wo sie aus dem Meer gezogen sind, wo die Ägypter alle tot waren, wo sie so ein bisschen zur Ruhe gekommen sind. Jeder war dankbar für das, was Gott getan hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch Leute hier sind, einige unter uns, die aus ihrer Not zu Gott geschrien haben und Gott hat wirklich wunderbar geholfen in deinem Leben. Ist es so gewesen? Hat er dich vielleicht auch wie auf Adlersflügen zu sich getragen, zu sich gezogen und gebracht, wie er dem Volk Gottes gerade hier, wie wir es gelesen haben, getan hat? Hat er das auch mit dir getan? Hat er dich zu dir gezogen? Was macht das mit dir? Was löst das in dir aus? Wir können am Volk Israel sehr schön sehen, wie wir Menschen sind. Sie haben sich gedacht, aus der Knechtschaft heraus, versprochen war, ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und genauso stellen wir uns Christen das vor. Gott rettet uns von der Sünde, wir werden Gottes Eigentum, Gott zieht uns zu sich, wir sind sehr glücklich und dankbar und wir denken automatisch, ich weiß gar nicht, warum das so ist, ganz oft denken wir, und jetzt ist es einfach nur herrlich, Milch und Honig für immer. Wir lesen am Volk Israel, es war nicht ganz so. Absolut Errettung, ja. Absolut Perspektive geschenkt, ja. War der Weg einfach? Überhaupt nicht. So lesen wir in 5. Mose 8, 2. Und wir wissen, dass sie 40 Jahre lang das Volk durch die Wüste marschieren musste, bis sie endlich da ankamen, wo Gott sie hinhaben wollte. Und da heißt es in 5. Mose 8, 2 bis 3 und Vers 5 und 7, die möchte ich gerne zitieren. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat. Also 40 Jahre später kommt dieser Text. Diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, und dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht, denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, in ein Land, in dem Wasserbäche, Quellen und Seen sind, in den Tälern und auf den Bergen entspringen. Der Text sagt Folgendes aus, dass das Volk den Weg mit Gott, wo sie den Weg mit Gott gegangen sind, dass sie eine harte Zeit hatten. Eine harte Zeit, wo Gott ihnen gezeigt hat, wo Gott sie gedemütigt hat und gezeigt hat, wer sie wirklich sind. Und dieser harte Weg war notwendig, damit die Menschen erkennen, was in ihnen steckt. Vielleicht bist du ein Christ geworden, hast erkannt, dass Gott einen Plan mit dir hat, hast auch vielleicht Schwierigkeiten bekommen und du bist in dieser Phase, wo du meckerst, murrst und nicht zurecht weißt, wo du unglücklich bist. Vielleicht fühlst du dich nicht ganz glücklich, kann durchaus sein. All diese Empfindungen kenne ich auch. Es gehört irgendwie zum Leben dazu. Ich möchte dir heute einfach klar machen, dass Gott uns Christen, uns Kindern, dass Gott uns erzieht, liebevoll. Und dass Schwierigkeiten in der Nachfolge dazugehören, dass das normal ist. Vielleicht bist du am Verzweifeln mit dem Glauben, vielleicht zweifelst du an Gott. Dieser Gott verändert sich nicht. Er steht über allem. Er kann zu jeder Zeit helfen. Aber manchmal sind die Schwierigkeiten, die auf uns zukommen, die einfach passieren, weil Gott sie zulässt, sie sind okay. Weil Gott dich erzieht. Weil Schwierigkeiten bringen uns dahin, dass wir uns normalerweise als wirklich Gläubige an Gott klammern. So hat Gott das Volk Israel erzogen. Wir lesen, dass Gottes Plan ganz klar verkündet wird und Mose sollte es seinem Volk sagen. Hier heißt es, ihr sollt, Vers 5, mein besonderes Eigentum vor allen Völkern sein. Gott wollte, dass das Volk Israel sich abhebt von allen anderen Nationen. Ihr seid anders, sagt Gott. Ihr seid mein Eigentum. Ihr seid was ganz Besonderes. Genau das Gleiche trifft auf uns Christen heute. Wir sind anders als die Welt, als die Gesellschaft. Wir sind Gottes Eigentum. Versteht ihr das? Wir gehören zu Gott. Sein Eigentum zu sein bedeutet, wir gehören zu seinem Reich. Das ist wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Und das war auch der Plan Gottes mit Israel. Ihr gehört zu mir. Ihr unterscheidet euch von all den anderen. Es gibt einen Unterschied. In Johannes 1, Vers 11 bis 12 heißt es, er kam in sein Eigentum über Jesus und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir sind sein Eigentum, wenn wir Jesus angenommen haben. Ein ganz besonderes Vorrecht. Und wir haben das in der Einleitungsbotschaft gehört. Das ist eigentlich ganz interessant, wo es hieß, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Vers 6. Der Plan war, ihr sollt, das Volk Israel soll ein heiliges Volk sein und ein Königreich von Priestern. Und ich muss wirklich sagen, mir kam dieses Wort aus der Offenbarung in den Sinn, wo ich das mal gelesen hatte, wo es um die Anbetung des Lammes im Himmel geht, die Anbetung Jesu geht. Und da werden genau die gleichen Begriffe zitiert. Ich lese aus Offenbarung 5, Vers 9 bis 10. Da heißt es, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Das ist die Bestimmung. Du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden, heißt es da. Ganz interessant, das Volk Israel sollte heilig sein und sie wurden eingesetzt in ein Priestertum. Und das soll mit uns heute oder mit uns Kindern Gottes auch passieren. Wir sollen heilig sein, wir sollen ja anders sein, abgesondert von der Sünde. Wir wollen mit der Sünde am besten gar nichts mehr zu tun haben. Wir wollen für Gott leben, wollen uns von Gott leiten lassen, wollen wirklich erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das ist doch so, oder? Wollen wir das? Ist so. Und wir werden gleich in den nächsten Gedanken hören, was so wichtig ist. Und ich sehe das in unserem Leben, ich sehe das in der Gemeinde, ich sehe das in meinem Leben, dass da oft was verrutscht und nicht passt. Und deswegen haftet die Sünde an uns und deswegen sind wir auch manchmal so unglücklich, weil wir nicht erfüllt werden vom Heiligen Geist. Es gibt Gründe dafür. Voraussetzung für diesen Plan, damit dieser Plan aufgeht, sagt Gott in Vers 5 folgendes. Ich lese es nochmal. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorsam werdet und meinen Bund bewahrt, so soll das und das passieren. Hören, gehorsam sein, den Bund bewahren. Ich habe letztens eine Predigt gehört, die war wirklich super. Sie war sehr einfach, es war nichts Neues für mich. Und der Prediger hat herausgefordert und gesagt, hör endlich zu. Hör endlich zu, was Gott dir zu sagen hat. Ich kenne das, ihr kennt das, ihr seid beschäftigt, ihr habt tolle Projekte. Ich weiß nicht, was ihr alles macht, ob ihr baut, keine Ahnung, was ihr plant. Ich weiß nicht, wer wie verwirklicht ist im Leben. Aber die Wahrheit ist, wir Christen hören manchmal 5 Minuten morgens zu, halb verschlafen, todmüde und hören nicht wirklich zu. Und 5 Minuten, wenn du glaubst, dass Gott in 5 Minuten, dass das rausreicht für eine gute Beziehung zu Gott, 5 Minuten zuhören ist nichts. Einfach gar nichts. Versteht ihr das? Ich möchte das gar nicht als Vorwurf in die Reihen heraus sprechen. Ich sage es zu mir. Hörst du wirklich zu? Du bist unruhig, dein Herz ist beladen, du weißt nicht aus noch ein, du bist zornig, du hast Ausbrüche oder sonstige Sachen. All das sind Kennzeichen davon, dass du nicht vom Geist erfüllt bist. Denn die Frucht des Geistes ist was? Freude, Friede, Geduld. Wenn all diese Dinge aus deinem Herzen nicht herauskommen, hast du den Heiligen Geist nicht. Oder der Heilige Geist erfüllt dich nicht. Oder es entsteht keine Frucht des Geistes. Eine Aufgabe von dem Volk Israel war, hört zu. Heute, für uns Kinder Gottes, ist eine Aufgabe, hör endlich Gott zu. Leg alles beiseite und höre auf seine Stimme. Das zweite, gehorsam. Seid gehorsam. Gehorsam verläuft nicht ohne Anstrengung. Glaubt mir das, und das kenne ich am besten. Gehorsam bedeutet, das zu tun, was da geschrieben steht. Wir haben das so gut von Esra gehört, richtig? Hören, verstehen und das umzusetzen. Gehorsam zu sein ist ein Glaubenskampf. Das ist nicht einfach. Es bedeutet, sein Ego zurückzustellen und sagen, Herr, das hat mich so geschmerzt, was auch immer ich erlebt habe, aber du sagst, ich soll segnen und beten. Das ist ein Glaubenskampf. Ich habe es vor kurzem selbst wieder erlebt, wo du sagst, wo du betest und mit Gott ringst und sagst, Gott, ich will genau das, was du sagst. Ich möchte das nicht nur glauben, verstehen, ich möchte es tun, ich möchte es ausleben. Es ist ein Glaubenskampf. Wenn du merkst, dass du gar keine Kämpfe hast des Glaubens, dass du gar keine Anstrengungen hast, ist das merkwürdig. Ich glaube, dass der Kampf für das Gute, dass der immer stattfindet und es ermüdet uns auch manchmal. Aber Gott hilft da wirklich. Das nächste, was wir gelesen haben, ist den Bund, den Gott mit dem Volk geschlossen hat, bewahren. Jeder, nicht jeder leider, aber manch einer von euch hat das Glück gehabt, einen Ehebund einzugehen. Wenn ihr eine super Frau gekriegt habt, wenn Gott euch eine gute Frau geschenkt hat oder auch einen sehr guten Mann geschenkt hat, muss ich sagen, ist das wirklich ein sehr, sehr großer Segen. Ihr habt ein Versprechen abgegeben, ihr habt ein Bündnis vor Gott geschlossen und habt gesagt, ich möchte diesen Menschen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich möchte für diesen Menschen da sein, bis ans Ende, du und ich, bis ans Ende. Und Gott möchte, dass wir die Beziehung zu ihm genauso ernst nehmen wie dieses Bündnis, noch mehr ernst nehmen. Hast du dich auf Gott eingelassen? Hast du gesagt, Gott, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich will dir treu dienen, ich möchte mit dir leben. Und ich möchte wirklich bis in den Himmel hinein bei dir sein, mich von deinem Geist erfüllen lassen. Dann ist das ein Bündnis, das du eingegangen bist. Und es ist wichtig, dieses Bündnis ernst zu nehmen. Wir werden aufgefordert, den Bund Gottes zu bewahren, ihn schützen, auf ihn aufpassen und ihn auch erhalten. Ich kann mich gut erinnern, wir haben damals mit Peter bei der Einsegnung, Peter, du wirst dich auch erinnern, vor der Gemeinde wurden wir aufgefordert, möchtest du der Gemeinde dienen, für sie da sein und so weiter. Es gab so viele Dinge, die wir versprochen haben vor Gott. Ihr habt das fast alle mitgekriegt. Manche von euch haben sogar meine Ehe mitgekriegt, ein Bündnis, dann aber auch das Versprechen vor Gott bei der Einsegnung. Es ist ein Bündnis. Dieses Bündnis hat Folgen und Konsequenzen. Glaubt es mir. Ich habe öfter sehr, sehr coole Einladungen gehabt, was Tolles zu machen. Und ich musste es absagen. Warum? Wegen dem Bündnis. Es tut mir leid. Ich muss mich für die Gemeinde vorbereiten. Ich habe einen Termin. Ich habe einen Gesprächstermin. Ich kann nicht. Ich habe sehr gute Freunde, die legen alles, was wir machen, an meinen Terminplan, legen die das fest. Victor, du bestimmst wann und wie. Die haben einfach Rücksicht, die wissen, das geht gar nicht anders. Um mit mir was zu machen, muss es abgepasst sein, der ganze Gemeindekontext. Ich möchte mich gar nicht beschweren, worauf ich hinaus will oder so, ich möchte das gar nicht so hervorplustern. Was ich meine ist, ein Bündnis einzugehen, hat auch einfach Konsequenzen. Dem Bund treu zu bleiben, bedeutet, wirklich sich dran zu halten. Und das kostet uns was. Deine Nachfolge, wenn du gedacht hast, Gott errettet mich wie auf Adlers Flügel und jetzt bin ich gerettet und ich komme sofort ins gelobte Land, dann hast du da was falsch verstanden. Den Bund zu bewahren, bedeutet, sich oft zurückzustellen und sich daran zu erinnern, Gott, ach ja, ich habe dir doch das Versprechen gegeben. Ich habe dir doch gesagt, ich will für dich leben. Das soll Priorität meines Lebens sein. Das ist wichtig, dass wir den Bund Gottes bewahren. Und Gott sagt das zum Volk. Bewahre den Bund. Und das Volk antwortet, wie antwortet das Volk? Und ich muss sagen, hervorragend, wie sie das machen. Das Volk sagt in Vers 8, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Punkt. So einfach. Gott spricht zum Volk. Die hatten gerade die Motzerei hinter sich, die herrliche Errettung. Gott spricht, das Volk überlegt kurz und sie sagen nicht viel. Du musst gar nicht viel zu Gott sagen. Sie sagen nur eins, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und daraufhin gibt es eine Vorbereitung auf die Gegenwart, auf die Präsenz Gottes. Es ist so unvorstellbar für uns, gerade heute, wenn Gott sagen würde, in drei Tagen kommt ihr hier in der Gemeinde zusammen und ich werde mich melden, aus den Wolken heraus oder so. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist so unvorstellbar, aber Gott sagt zum Volk, ich komme und werde zu euch sprechen. Bereitet euch vor. Und das ist wirklich sehr, sehr gewaltig und interessant, wie Gott das macht. Finde ich schon beeindruckend. Und wir merken, das Volk sollte Maßnahmen ergreifen. Sie sollten Distanz zum Berg aufbauen. Sie sollten eine Linie machen, wo sie nicht übertreten durften. Denn sonst würde man sterben. Es gab gewisse Regeln, die wichtig waren. Ganz interessant, wie Gott das macht. Vorbereitung auf Gottes Gegenwart. Unser Leben als Christen, wenn wir erlöst sind, wenn wir uns für Gott entschieden haben und in diesem Bündnis mit Gott stehen, ist hier auf Erden auch schon eine Vorbereitung auf Gottes Gegenwart. Wobei ich sagen muss, es ist nochmal ein bisschen anders, denn der Geist Gottes, er lebt bereits in uns. Es ist ein Riesenunterschied. Das ist Altes Testament, Neues Testament. Gott lebt schon in uns. Sein Geist wirkt in uns. Aber wir bereiten uns vor auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das sollte das Volk damals auch tun. Und was mussten sie tun? Legt alles ab, was heiligt euch. Alles, was unrein ist, legt ab. Ich musste an den Vers an 2. Timotheus 2,19 denken. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Das ist Heiligen. Wende dich ab von das, was dich befleckt, von der Ungerechtigkeit. Hast du Hass in deinem Herzen? Hast du Bitterkeit in deinem Herzen? Du bist herausgefordert, es abzulegen. Ich weiß, das ist ein schmerzhafter Prozess. Aber das ist Heiligen. Bist du eifersüchtig auf irgendjemanden? Lass es sein. Vielleicht hast du dich in einer Opferrolle geschlichen und du denkst, alle meinen es böse mit mir und ich bin so zu bemitleiden. Kann sogar sein, dass das die Wahrheit ist. Lass es. Lass ab davon. Reinigt euch, heiligt euch. Gott sagt, ich komme. Ich werde zu euch reden. Und das Interessante dabei ist, er begründet es auch, damit, so heißt es hier, Vers 9, siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede, und auch dir für alle Zeit glaubt. Damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede, und auch dir für alle Zeit glaubt. Ich fand das sehr interessant, weil für Mose war es nicht einfach, als Repräsentant von Gott immer wieder zum Volk zu sprechen. Und Mose stand immer in der Abschussliste. Immer dann, wenn das Volk ungeduldig wurde, es wundert mich auch nicht. Sei mal in der Wüste mit deinen Kindern, wenn du 5, 6, 7 Kinder hast. Die haben alle Durst, über eine Woche oder zwei. Was hast du für eine Perspektive? Ich möchte das Volk gar nicht abschießen. Da waren die sauer, die waren verzweifelt. Die kamen zu Mose und dann war Mose das Opfer. Und hier heißt es, ich will, dass das Volk erkennt, dass ich wirklich zu dir rede. Ich möchte dich bestätigen in deinem Amt. Das war für Mose sehr, sehr wichtig. Finde ich ganz interessant, diesen Gedanken. Ich möchte gerne zusammenfassen, wir hatten mit Peter kurz gesprochen, wir wollen den Gottesdienst ein bisschen kürzer halten und das machen wir auch. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen. Gott spricht zum Volk. Gott hat einen Plan und das Volk antwortet und dann bereitet sich das Volk auf Gott vor. Gott spricht, hat Gott zu dir gesprochen? Hat Gott dich wie Adlersflügel mit Adlersflügeln getragen und zu sich, zu ihm gebracht? Hat er dich dahin gebracht? Dann bist du ein gesegneter Mensch. Was antwortest du auf Gott? Wenn Gott zu dir spricht, was sagst du zu ihm? Sagst du, ja Gott, ich will dich in meinem Leben, ich nehme das Bündnis an. Ich wünsche es mir sehr für dich. Und dann ist die Frage, wie antwortest du auf Gottes Plan? Antwortest du mit Ja, Gott, ich werde dir gehorsam sein. Es soll alles so laufen, wie du es willst. Auch wenn der Weg nicht perfekt ist, auch wenn es nicht Milch und Honig jetzt jederzeit ist, auch wenn es 40 Jahre Wüste ist, bin ich damit einverstanden. Ich gehe dieses Bündnis mit dir ein. Ich wünsche es mir sehr, dass gerade wir Christen, dass wir da hinkommen, dass wir sagen, Gott, wie du es willst. Es ist in Ordnung. Wir gehen den Weg mit dir. Wir sind froh, wenn du da bist. Das ist Segen genug. Hauptsache, du bist in unserer Nähe. Möge Gott uns auch segnen. Ihr dürft gerne auf die Predigt antworten. Ihr dürft gerne mit Gott sprechen. Und ich würde euch auffordern, zu beten, wenn ihr möchtet. Und dann schließe ich die Predigt ab. Bitte steht auf dazu. Amen. Amen. Lieber Vater im Himmel, es ist wunderbar, dein Wort zu lesen, es zu verstehen und nachvollziehen zu können, wer und wie du bist. Wir sehen anhand der Geschichte Israels, dass du einen Plan hattest und einen Plan auch durchgezogen hast und dass dieser Plan, Herr, für das Volk mit Sicherheit nicht einfach war. Sie mussten erkennen, was in ihrem Herzen ist und Herr, immer dann, wenn du den Weg mit uns gehst, mit jedem persönlich, jeder, der sich zu dir bekehrt hat, dann erkennen wir ganz oft, dass es nicht einfach ist, dass unsere Wege nicht einfach sind und wir erkennen, was in unserem Herzen ist. Und so erziehst du uns und so demütigst du uns auch. Und dafür bin ich dir auch dankbar. Herr, es ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir nur Menschen sind und auf deine Gnade angewiesen sind. Herr, auf Adlersflügel hast du dein Volk zu dir gebracht und das bewegt mich wirklich zutiefst, denn das hast du auch mit mir persönlich gemacht. Du hast mich mit großer Macht zu dir gezogen. Vielen, vielen Dank dafür. Heute möchten wir dich als Gemeinde anbeten und dir wirklich Danke sagen, dass du uns auf wunderbare Weise versorgst und dass du dich kümmerst. Herr, und dass der Weg mit dir sehr erfreulich sein kann und sehr glücklich machen kann, aber dass es nicht bedeutet, dass es nie Schwierigkeiten gibt. Das wollen wir auch erkennen an der Geschichte von Israel. Herr, wenn wir schwierige Zeiten durchleben, bitte ich dich, dass du uns stärkst, unseren Glauben stärkst und dass du uns hilfst, dir treu zu sein, den Bund mit dir nicht zu verlassen und Herr, dass wir erkennen, wer und wie du bist. Die Treue zahlt sich aus. Und Herr, du belohnst es auch. Ich danke dir, dass du wiederkommst und dass wir dich irgendwann sehen werden. Wir wollen uns auf dieses Wiedersehen oder auf dieses Treffen mit dir, wollen wir uns vorbereiten und bitte dich, dass du durch deinen Geist, durch deinen Heiligen Geist unsere Gemeinde vorbereitest auf diesen Moment.